Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Apropos, gibt es sehr bald live. Und zwar zeichnen wir am Montag, 8. Dezember, im Kaufleuten in Zürich live eine Folge auf. Wir reden jetzt über den Krieg im Nahen Osten und wie tiefe Gräben der Krieg bis in die Schweizer Bevölkerung gezogen hat. Es gibt noch letzte Tickets. Ihr findet den Link dafür und alle Infos in den Shownotes. Heute bei Apropos Korruption in der Ukraine. Zumindest in den Verhandlungen um den Friedensplan von Donald Trump erschüttert ein nächster Korruptionsskandal die ukrainische Politik. Korruption ist in der Ukraine ein Dauerthema. Vor wenigen Tagen hat sie jetzt den zweitmächtigsten Politiker den Job gekostet, den Andriy Yermak. Der jetzt ehemalige Bürochef vom Präsident Volodymyr Zelensky war eine zentrale Figur in den Beratungen zum Friedensplan. Jetzt hat er von einem Tag auf den anderen seinen Hut nehmen, weil er in einen Skandal verwickelt sein soll. Der Zeitpunkt ist ungünstig. Er könnte aber auch eine Chance sein für die ukrainischen Friedenshoffnungen, sagen Kommentatorinnen und Kommentatoren. Um was geht es genau in diesem Korruptionsskandal? Wer soll involviert sein? Und wo stehen wir mit dem Friedensplan? Das sagt uns heute Klara Lipkowski aus dem Ressort International. Sie hat den Schwerpunkt Russland und Ukraine und ist uns heute zugeschaltet für eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hoi Klara.
Hoi Alex, danke für die Einladung.
Klara, ich würde gerne zuerst kurz ein paar Tage zurückgehen. Vor eineinhalb Wochen, am Sonntag, ist ein grossgewachsener Mann zu Genf vor die Medien gestanden und hat optimistische Töne angeschlagen.
We have a very productive first session with distinguished American delegation. We have very good progress and we are moving forward to the just and lasting peace.
Der Andriy Yermak ist damals für die Ukraine in die Schweiz geflogen, um über den Friedensplan zu verhandeln. Wer ist der Yermak genau?
Ja, Yermak war bislang der Mann, der am nächsten an Zelensky dran war und Zelenskys wichtigster Mann war eigentlich bei den Verhandlungen oder bei den Vorgesprächen zu Verhandlungen. Und er ist eigentlich mit Beginn der Vollinvasion so richtig in Erscheinung getreten und auch sehr mächtig geworden. Wenn wir uns auch zurückerinnern an den ersten Tag der Vollinvasion am 24.02.2022, da ist er in diesem berühmten Video zu sehen gewesen, als Zelensky sich direkt eben nach Beginn dieses großen Krieges vor der Kamera gezeigt hat. Und da stand er dann eben unter anderem mit seinem Fraktionschef, aber eben auch mit Stabschef Yermak. Und die haben dann eben in der Kamera gezeigt, hier, wir sind da, wir verteidigen Kiew, wir kämpfen, wir sind nicht geflohen. Und da hat man schon gesehen, Yermak spielt da eine ganz zentrale Rolle. Der ist von Anfang an mit dabei. Und seitdem waren die beiden einander eben sehr nah, also einfach ja extrem eng verbandelte Kollegen. Und Yermak wurde so ein bisschen Zelenskys Schatten. Yermak selber sagte sogar auch mal, dass sie ihren Morgen gemeinsam beginnen würden mit einem Krafttraining im Untergeschoss des Präsidentengebäudes. Und das zeigt ja auch nochmal deutlich, wie nah man sich stand. Und er hat sich eben der Politik verschrieben, seit Zelensky ihn in die Politik geholt hat. Also das war nach Zelenskys Amtsantritt 2019. Und mit dem 24. Februar 2022 wurde er dann eben auch einfach ja viel mehr wahrgenommen und noch viel berühmter sozusagen. Oder er trat auch sozusagen in die vordersten Reihen der Kiewer Politik.
Das auch in den Verhandlungen um den Friedensplan von Donald Trump. Dort hat man ihn sehr fest wahrgenommen in Genf. Was war seine Rolle genau in diesen Verhandlungen?
Er war der ukrainische Chefunterhändler und er hat die Verhandlungsdelegationen angeführt, jetzt in Genf, aber auch schon zuvor. Er war in dieser Rolle auch bei der Ukraine-Konferenz auf dem Birkenstock, ist im Sommer 2024 und war eben dann auch nach außen hin außenpolitisch Zelenskys wichtigster Mann und war dann natürlich für die Gesprächsführungen auch verantwortlich, für den Austausch, für die Vorbereitungen der Treffen und Nachbereitungen der Treffen und so weiter.
Jetzt ist er sein Job los. Kannst du es kurz ein bisschen mitnehmen? Was ist passiert in den letzten Tagen?
Vergangene Woche Freitag, morgen gab es Durchsuchungen in seiner Wohnung, was an sich schon eine große News war. Und zuvor gab es schon große Korruptionsermittlungen. Und in dem Zusammenhang rückte nun auch Yamak ins Zentrum der Aufmerksamkeit, was ebenso noch nicht der Fall war. Also das war schon allein ziemlich beachtlich an diesem Freitagmorgen. Und später am Freitag ist er dann offiziell zurückgetreten. Und es wurde dann eben in diesem Zusammenhang bekannt, dass Selenskyj schon am Vorabend, also an diesem Donnerstag, Yermak zum Rücktritt aufgefordert haben soll. Und es da schon auch zu, ja, ich sag mal, Unstimmigkeiten kam. Und am Freitag wurde es dann eben offiziell. Und eigentlich sollte Yermak am Samstag noch zu weiteren Vorverhandlungen in die USA fliegen. Das hat er dann aber natürlich nicht mehr gemacht und ist daheim geblieben.
Und die zwei, hast ja, wie du gesagt hast, sind ja auch noch sehr freundschaftlich gewesen miteinander. Wie ist das zwischen den beiden abgelaufen, also zwischen Selenskyj und Yermak? Weiss man da etwas drüber?
Also in ukrainischen Medien und zum Beispiel in der Financial Times ist die Rede davon, dass es im Gespräch zwischen Selenskyj und Yermak dann ziemlich laut zugegangen sein soll und dass auch irgendwie Beschuldigungen ausgetauscht wurden und Tränen geflossen sein sollen. Aber im Nachhinein hat Yermak auch öffentlich gesagt, dass er jetzt keinen Groll gegenüber Selenskyj hege und dass er sein Freund vor diesem Job gewesen sei und dass er jetzt nicht, ja, wie gesagt, mit Groll zurückblicke sozusagen.
Wie viel ist denn überhaupt bekannt über die Verwicklung von Yermak in die Korruption?
Bisher ist noch nicht klar, inwieweit er selber korrupt sein soll oder was an Verdacht gegen ihn vorliegt. Oder ob er von Korruption gewusst haben könnte. Als die Durchsuchung stattfand, lag noch keine Verdachtserklärung gegen Yermak vor, was aber auch nicht unüblich ist in der Ukraine. Da können auch mehrere Wochen oder auch Monate vergehen nach einer Durchsuchung, bis dann der offizielle Verdacht vorliegt. In dem Sinne wissen wir jetzt auch noch nicht offiziell, was eigentlich die Begründung war. Aber da gibt es auch wieder verschiedene Medienberichte. Unter anderem könnte Yermak vorgehalten worden sein, dass er eine strafrechtliche Verfolgung von wichtigen Behörden, Vorstehenden veranlasst haben soll oder die angeordnet haben soll. Und da geht es um Behörden, die eben explizit zur Korruptionsbekämpfung arbeiten. In Kiew wird auch so ein bisschen gemunkelt, dass er eigentlich hinter diesem Skandal stand, der sich im Sommer entfaltete, als es eben darum ging, das nationale Antikorruptionsbüro NABU und die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruption oder für Korruptionsbekämpfung SAPO einzuschränken. Das ist jetzt noch nicht bestätigt oder so, das ist jetzt so ein bisschen im Raum. Es bleibt eben jetzt noch abzuwarten, was da konkret rauskommt, aber sicher ist, dass jetzt natürlich weitere Ermittlungen laufen werden.
Ist denn der Rücktritt für dich jetzt überraschend?
Also für mich war der Zeitpunkt schon überraschend, weil nämlich in genau dieser Woche die Ukraine ja sehr damit beschäftigt war, diesen sogenannten 28-Punkte-Plan, über den wir letztes Mal auch gesprochen haben, abzufedern und abzuschwächen. Und auch militärisch läuft es gerade wirklich gar nicht gut für die Ukraine. Und in so einer für die Ukraine wirklich schlecht laufenden Woche dann auch noch so einen Schritt zu gehen, fand ich schon überraschend. Aber man muss auch sagen, alles in allem war Yermak in der Weise, wie er auftrat und welche Machtfülle er hatte, eigentlich schon lange nicht mehr tragbar. Und ich habe das auch im Sommer gesehen, da gab es diese großen Proteste gegen den Versuch Selenskyjs, Antikorruptionsbehörden in ihrer Funktionsweise zu beschneiden. Und da habe ich auch mit Leuten in Kiew auf dem Protestplatz gesprochen und die haben auch gesagt, Yermak muss weg. Und das, also er war extrem unbeliebt. Und das ist auch, war auch da schon nicht neu. Also es ist schon seit eigentlich, ja, ich würde sagen, schon mindestens seit Beginn der Vollinvasion steht er wirklich im Fokus und auch in der Kritik.
Was stört denn die Menschen in der Ukraine vor allem an ihm? Ist es seine Macht, die er hat? Oder was sind da für Stimmen auf der Straße?
Ja, genau, seine Machtfülle. Also, dass er einfach auch auftrat wie ein zweiter Präsident oder wie ein Vizepräsident, aber dafür gar nicht gewählt worden ist. Und eigentlich ist er ja Bürochef und Stabschef. Und Selenskyj ließ ihn aber immer gewähren und förderte das auch. Und die beiden vereinten einfach eine sehr große Macht auf sich. Und das kam halt gar nicht gut an in der Bevölkerung. Hinzu kam, dass Yermak auch öfter als arrogant wahrgenommen wurde, als abgehoben. Und er griff auch teils sehr drastisch durch in seiner Arbeit, in seiner Art. Er traf auch Personalentscheidungen über Minister, MinisterInnen, was eigentlich sehr untypisch ist für einen Bürochef. Er hat zum Beispiel auch dazu beigetragen, unter anderem, dass der damalige Außenminister Dmytro Kuleba gehen musste. Und ja, das war einfach nicht erklärlich in seiner eigentlichen Rolle als Stabschef. Und hinzu kam auch noch, dass ihm vorgehalten wurde, dass er in militärische Entscheidungen mit Einfluss genommen haben soll, unter anderem in Bachmut, was bekanntlich in einer Katastrophe geendet ist. Und alles zusammengenommen hatte er dann einfach aus Sicht von ja, vielen Menschen in der Bevölkerung viel zu viel Macht.
Und hat jetzt auch aus Sicht von Selenskyj müssen gehen. Ist er denn der Einzige aus dem Umfeld des Präsidenten, der jetzt in diesen Skandal verwickelt sein soll? Oder gibt es dort noch weitere Personen, die man weiss, gegen die laufen jetzt Ermittlungen?
Also es gibt im Zusammenhang mit der jüngsten Korruptionsermittlung viele Verhaftungen, es gibt Durchsuchungen, es gibt auch schon Anklagen gegen viele Personen, die eben sich auch im inneren Zirkel, würde ich mal sagen, von Selenskyj bewegen oder bewegt haben. Also das sind teilweise aktuelle MinisterInnen, teilweise frühere, teilweise Geschäftsleute. Und das reicht eben sehr nah an den Präsidenten ran, was eben einerseits für den Präsidenten gefährlich ist, aber andererseits auch von außen hin als sehr positiv wahrgenommen wird, dass das jetzt angegangen wird. Also dass man sich da nicht vorscheut, selbst im Krieg einen Präsidenten, der ja so enorm wichtig ist für den Zusammenhalt auch des Landes, nicht außerhalb des Fokuses von Ermittlungen zu lassen, sozusagen. Aber weil du noch wegen der Ermittlungen gefragt hast, also das erstreckt sich über den Energiesektor, über den Rüstungssektor, also das, was da läuft unter dem Namen Operation Midas, das ist eine eigentlich beispiellose Korruptionsermittlung.
Korruption ist in der Ukraine ja ein Dauerthema. Und während das Land weiterhin in dem schrecklichen Krieg steckt, versucht jetzt der Selenskyj, wie du sagst, eben dort jetzt das Problem anzugehen. Warum hat das Land so ein Problem mit Korruption?
Ein Grund ist sicherlich noch das Erbe der Sowjetunion. Und da ist jetzt auch die Ukraine nicht in dem Sinne speziell. Da sind eigentlich viele post-sowjetische Staaten bis heute von betroffen, also dass sie eben bis heute große Probleme mit Korruption haben. Und als die Ukraine 91 unabhängig wurde, als die UdSSR zerfiel, waren eben die politischen Strukturen ziemlich schwach, was natürlich Korruption auch immer begünstigt. Und es gab noch enge Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft. Die 1990er und Anfang 2000er Jahre waren so, ich würde mal sagen, Blütezeiten für OligarchInnen, wo eben Personen, die zu viel Geld gekommen waren, auch sehr hohen Einfluss auf die Politik hatten und natürlich dann auch Korruption blüht. Auch die Gerichte waren schwach, die waren dann mit in vielen Fällen korrupten Personen besetzt und so weiter. Das ist, glaube ich, dann so eine historische Komponente, mit der die Ukraine bis heute noch zu kämpfen hat. Man sieht aber auch in der Ukraine, die ja eben auch nach 91 deutlich hin zu Westeuropa sich entwickelte oder dorthin strebte und weg von Russland, dass dort auch extrem viel gegen Korruption getan wurde. Also das Land gilt auch als eins der post-sowjetischen Länder, das am härtesten gegen Korruption vorgeht. Und das sah man insbesondere auch nochmal nach dem Maidan, nach der Maidan-Revolution von 2014, wo eben dieses nationale Antikorruptionsbüro, was wir jetzt auch schon erwähnt haben, entstand, das NABU, dann noch aus Maidan ging auch die SAPO hervor, eine spezielle Staatsanwaltschaft gegen Korruption und eine Art, oder ja, ein Antikorruptionsgerichtshof, der entstand auch daraus. Und in der Ukraine, glaube ich, ist es schon mittlerweile sehr, sehr stark verwurzelt, dass wenn man weitergehen Europa will, muss man Korruption bekämpfen. Aber natürlich ist auch Korruption, das ist ja auch nicht nur mit ein paar Gesetzen, die man ändert oder auch über die Jahre ändert und wieder anpasst, getan, sondern es ist ja auch ein bisschen eine, ja, etwas, das im Kopf einfach auch stattfindet. Es bedarf auch Verhaltensänderungen und man muss die Idee haben, dass Korruption, Selbstbevorteilung, Bereicherung und so, dass das einer Gesellschaft schadet. Und das sind ja Dinge, die über die Jahre bearbeitet werden müssen sozusagen oder verändert werden müssen. Und da ist auch klar, dass die Ukraine jetzt, die ja noch in dem Sinne vergleichsweise jung ist, noch kein Vorzeigeland ist. Mhm. Genau, aber Selenskyj ist ja auch als Präsident angetreten, der die Korruption bekämpfen wollte und hat damit auch wirklich Wahlkampf gemacht. Und eben wegen dieser Gründe, die ich jetzt gerade genannt habe, ist es klar, dass er auch nicht so super schnell dann damit Erfolge vorweisen kann, weil das einfach ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist.
Was mich noch interessieren würde, die Vorwürfe jetzt rund um die Korruption, stammen die alle aus der Zeit vor dem Krieg oder sind jetzt auch während dem Krieg Verdacht auftaucht oder Vorwürfe ans Licht gekommen?
Also diese aktuellen Ermittlungen, die beziehen sich auf Auftragsvergaben im Energiesektor unter anderem. Also im Zentrum steht der staatliche Energieversorger und das bezieht sich auf ganz viele verschiedene Aufträge, wo sich eben die Personen jeweils bereichert haben soll und dann Bestechungsgelder abgezweigt haben sollen. Und die beziehen sich teilweise direkt auf den Krieg. Also da geht es auch um den Bau von Schutzanlagen für den Energiesektor, damit sie eben geschützt sind vor russischen Angriffen. Aber ja, diese ganzen Verbindungen, die reichen auch zurück bis vor der Vollinvasion. Also das ist in dem Sinne beides. Aber Korruption ist in der Ukraine eben schon sehr lange ein Problem, aber eben auch im Krieg. Das sieht man an diesem Beispiel ganz klar.
Du hast gesagt, der Selenskyj ist angetreten als Präsident mit dem Versprechen, die Korruption zu bekämpfen. Wie schlägt er sich denn in dieser Bekämpfung? Wie nimmt ihn die Bevölkerung wahr?
Also vielen Menschen ist im Sommer einfach nochmal sehr deutlich geworden, dass Selenskyj da nicht so stringent ist, wie sie es sich wünschen, also wie sie es auch ganz klar fordern. Also er hat noch während der andauernden Proteste, die wirklich vor seinem Präsidentenpalast stattgefunden haben, die er auch gehört haben muss, hat er ein Gesetz unterschrieben, dass die Antikorruptionsbehörden NABU und SABO eben in ihrer Macht oder Unabhängigkeit, besser gesagt, beschneiden soll. Und das hat natürlich die Menschen wahnsinnig aufgeregt und protestieren lassen. Und das hat auf jeden Fall sehr stark seinem Ruf geschadet. Und ich glaube, also man sieht jetzt auch aktuelle Umfragen, dass ihm deutlich weniger zugetraut wird, dass er die Korruption bekämpft oder in den Griff bekommt. Ich glaube auch in dem Sinne aus Präsidentensicht eine schwierige Aufgabe, weil er sich natürlich auch damit mit Postenneubesetzungen und so weiter, das sind so auch teilweise so technische Aufgaben oder technische Entscheidungen, die er dann trifft, die sind nicht besonders populär oder die führen nicht zu besonders viel Popularität. Aber trotzdem könnte er da aus meiner Sicht auch viel mehr machen. Und er hat auch in der Vergangenheit schon sich hinter MinisterInnen gestellt, denen Korruption von den Behörden vorgeworfen wurden. Und dann hat er versucht, Ermittlungen einstellen zu lassen und so. Und da hat er auch schon, also sehr offensichtlich nicht im Sinne der Korruptionsbekämpfung gehandelt.
Gleichzeitig versucht die Ukraine gerade bei dem Friedensplan von Donald Trump das Maximum rauszuholen. Wir haben kurz nach der ersten Verhandlungsrunde in Genf ein Apropos zusammen dazu gemacht. Das können wir euch sehr gerne verlinken im Episodenbeschrieb. Ich mag mich erinnern, wie du gesagt hast, die erste Version von dem Plan, die hat quasi eine Kapitulation von der Ukraine bedeutet. Was ist seither passiert? Was hat sich daran verändert?
Ja, genau. Wir hatten ja in der Folge auch besprochen, dass dieser 28-Punkte-Plan großes Entsetzen ausgelöst hat und der wurde dann eilig umgearbeitet. Also das kann man auch Yermak tatsächlich noch zurechnen. Er war in Genf noch dabei und das haben wir besprochen und er hat auch eben dazu beigetragen, dass die USA von diesen 28 Punkten abgerückt sind. Es folgten dann ein Treffen noch in Florida, das dann war ohne Yermak. Und dann noch am Dienstag ein Treffen in Moskau und am Mittwoch ein Treffen in Brüssel, wo auch nochmal die Ukraine zur Sprache kommen sollte, wo die NATO-Staaten sich trafen, beziehungsweise die AußenministerInnen. Und bislang ist man in diesem Bearbeiten dieses Punkteplans jetzt bei einem 19. Punkteplan angelangt. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall für die Ukraine erstmal eine Erleichterung. Heißt aber nicht, dass man den möglichen Friedensverhandlungen jetzt wirklich deutlich näher gekommen wäre.
Was weiß man denn jetzt über die jetzt 19 Punkte?
Also man weiß noch nicht die expliziten 19 Punkte, aber Berichten zufolge wurden jetzt besonders heikle Punkte aus diesem ursprünglichen Plan rausgenommen bzw. in Klammern gesetzt. Da geht es um Gebietsabtretungen, um eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Und diese Punkte sollen dann später offenbar von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky entschieden werden. Und wir treffen eben auch, im Fall von Gebietsabtretungen müssten die auch per Referendum in der Ukraine eigentlich erst legitimiert werden. Und auch der Vorschlag, die ukrainische Armee zu begrenzen, deutlich zu begrenzen auf 600.000 Personen, wurde offenbar gestrichen. Und was darüber hatten wir ja auch gesprochen, was eine Generalamnestie angeht, die soll wohl auch überarbeitet werden. Also es war ursprünglich die Idee, dass eine umfassende Amnestie vorgesehen sein soll. Und das wurde jetzt wieder abgeschwächt. Unklar ist aber, wen das dann nicht betrifft oder wen es betrifft.
Ist auch entscheidend, was aus Moskau für Signal kommt. Weiß man das?
Also nach dem Gespräch in Moskau fand ich das, also das war einerseits irgendwie typisch, andererseits war es auch wieder irritierend inszeniert. Man sah, wie dort die Delegation aus den USA in der weihnachtlich geschmückten Innenstadt von Moskau herumlief und es sah irgendwie alles ziemlich nach guter Stimmung aus. Und das ist natürlich genau das, was der Kreml auch transportieren will, dass man sich gut versteht, dass man offen ist, bereit ist und sich an einen Tisch setzt und dann soll man 5 Stunden auch gesprochen haben, hieß es nachher. Und nachher meinte dann eben der Sprecher des Kreml, Dmitri Peskov, dass aber noch viel Arbeit vor uns liegen würde und war dann eben relativ wolkig. Und ich finde, das ist eben das übliche Vorgehen. Also Moskau spielt auf Zeit, hat eben auch Zeit. Es hat auf dem Gefechtsfeld einfach viel mehr Vorteile als die Ukraine. Gerade hat auch Putin vermelden lassen, dass Pokrowsk in der Ostukraine eingenommen worden sei, was die Ukraine wiederum dementiert hat. Aber das ist dann auch, spielt auch nochmal rein, wenn man dann dieses Treffen hat mit den USA, kann man Stärke demonstrieren. Wir haben wieder mehr Territorium erobert und das sind die immer gleichen Signale, die da aus Moskau kommen.
Und jetzt ausgerechnet mitten in diesen Beratungen von diesem Plan muss jetzt der Verhandlungschef, der Jermak, den Posten räumen. Jetzt zum Schluss, Clara, ist das ein Nachteil aus Sicht der Ukraine oder könnte das auch eine Chance sein?
Also für Zelensky ist das erstmal, finde ich, ein riesiger Verlust. Jermak war einfach auch bekannt bei den Unterhändlern in Europa, in den USA. Mit ihm hatte Kiew einfach auch einen starken Verhandler. Auch wenn es die USA nicht so super happy über sein bescheidenes Englisch waren, aber das nur am Rande erwähnt. Für das politische Kiew war, also das hat jetzt auch ein ukrainischer Politologe gesagt, diese Entlassung eine kleine Revolution in Anführungszeichen. Weil Zelensky damit im Grunde seinen eigenen Machtapparat erschüttert. Und jetzt die Frage natürlich ist, wie er diesen Machtapparat aufrechterhält, ob er ihn wirklich umstrukturiert und auch ein bisschen, ich sag mal, rechtsstaatlicher formiert, in dem Sinne, dass er nicht auf sich selbst und seinen Bürochef, Stabschef so viel Macht vereint. Wer dann kommt, ist die Frage. Da könnte vielleicht eine Chance sein, je nachdem, was das für eine verhandelnde, also nach außen verhandelnde Person sein wird, wie die auftreten wird für die Ukraine. Aber ich denke, es kann eine Chance sein, eben jetzt dieses System, das er selber geschaffen hat, aufzubrechen. Wenn er diesen Mut hat und wenn er auch, also wenn er diese Chance nutzt, es kann natürlich auch sein, dass er jemanden holt und diese Person dann ähnlich mächtig werden lässt und dann wäre wirklich gar nichts gewonnen. Aber ich denke, das hat ihm jetzt erstmal deutlich geschadet. Er ist aber jetzt als in Anführungszeichen Kriegspräsident aus meiner Sicht nicht in irgendeiner Form angezählt oder wankt oder so. Das ist er weiterhin, weil die Bevölkerung aus meiner Sicht und auch seine politische Elite sozusagen ihn in der Weise, wie er diesen Krieg auch managt, sage ich mal, als Präsident, einfach eine vergleichsweise gute Figur macht und nach wie vor auch vor allem die Ukraine nach außen hin extrem gut repräsentiert. Und deswegen, ja, denke ich, dass das jetzt davon abhängig ist, wen er ernennen wird und wie er die Verhandlungsdelegation aufstellen wird und dann natürlich letztendlich, was die Ukraine erreichen kann in den nächsten Gesprächen.
Danke vielmals, Clara, für das Gespräch.
Danke dir, Alex.
Das war die neueste Folge von «Apropos» zu der Korruption in der Ukraine. Ich habe geschwätzt mit Klara Lipkowski vom Ressort International. Die Folge produziert hat Tobi Holzer. Ich bin Alex Aregger und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.